Hallo und herzlich willkommen zum 19. kommunalpolitischen Podcast der Fraktion Grünes Forum und Piraten aus Ludwigshafen, aus und für Ludwigshafen. Wir haben heute den 20.05. und es ist einige Zeit verstrichen seit unserem letzten Podcast. Das war wohl am 27.03. Dazwischen war einiges los und seit 2 Tagen ist noch mehr los, allerdings mit einem alten Thema. Das wird heute, glaube ich, das einleitende und Hauptthema werden. Neue Schwierigkeiten beim Thema Haushalt, Sparen, Haushaltskonsolidierung und viele Sorgen rund um das liebe Geld. Auf natürlich rechtlich speziell reglementierte Art bei einer Kommune. Wir zwei sind wie immer oder fast wie immer, wenn kein Gast da ist oder jemand anderes aus der Fraktion, Heinz Zell, meine Wenigkeit, stellvertretender Fraktionsvorsitzender und Mitglied der Piratenpartei und dort stellvertretender Kreisvorsitzender und möglicherweise noch ein paar andere Sachen, die ich vergessen habe. Und unser werter Fraktionsvorsitzender, hallo Reik.
Hallo Heinz, schönen guten Abend. Auch ich bin wieder dabei und freue mich auf unseren heutigen Podcast.
Und es gibt auch Grund zur Freude, nicht aus professioneller Sicht natürlich. Es ist, gerade die schweren Sachen sind hochinteressant. Alle haben eine Meinung zu Kitas und Bildung und in der Tiefe liegen aber wirklich die wirklichen Probleme. Da macht dann die Auseinandersetzung mit vielen Themen keinen Spaß mehr. Dieses Thema jetzt ist das Thema Finanzen. Es gab, wie unsere Hörer wissen und auch die Zeitungsleser und ich nehme mal an, mindestens die Hälfte aller Ludwigshafener und Ludwigshafenerinnen wissen, dass Ludwigshafen seit 30 Jahren, 28 Jahren keinen ausgeglichenen Haushalt mehr hat, also mehr Finanzmittel ausgeben muss, verwendet, als sie einnimmt. Und die Differenz mit der Aufnahme von Schulden bestreitet, ausgleicht und die Schulden sich dann aufteilen in Investitionen, also Schulden für Investitionen und Schulden für laufende Kosten, also die Konsumkredite, die das eigentliche Problem darstellen, weil bei Investitionen hat man ja etwas, eine Brücke, eine Straße, der Privatmann ein Häuschen und das kann man mit Schulden finanzieren und dann über einen längeren Zeitraum abbezahlen und hat dann einen Wertgegenstand, Vermögen geschaffen, einen Nutzwert, ein Haus mit Dach zum Beispiel. Und die Konsumkredite, Konsumare, Verbrauchen, da ist die Kohle weg, die kommt rein und wird für alles Mögliche verwendet, Benzin, Gehälter, Bleistifte und dergleichen. Also gut, das läuft ein bisschen aus dem Ruder. Reik, erzähl uns doch mal, woher die neue Aufregung kommt. Wir haben doch 2 Monate eine lange Sparliste durchgearbeitet, die wir in der letzten Sitzung gerechterweise kritisiert haben, diese Sparliste. Dann wurde der Haushaltsentwurf mit Änderungen abgestimmt. Und alle warteten auf die Genehmigung der ADD und wir hatten sogar einen Plan, einen Grundsatzbeschluss haben wir abgestimmt dann in der vorletzten Stadtratssitzung, um allen zu zeigen, insbesondere der Aufsichtsbehörde, wir geben uns jetzt richtig Mühe, wir haben einen Plan, um innerhalb von 10 Jahren, das sollte halbwegs realistisch sein, einen ausgeglichenen Haushalt zu bekommen und haben gehofft, wir gehen jetzt auf diesen harten, langen Weg und plötzlich kommt ein Brief zum Kämmerer und in der Folge auch zu den Stadträten und zur Zeitung und da steht ungefähr drin, Reik, du als Jurist kannst es vielleicht besser formulieren, erklären oder skizzieren, da stand drin und dann gab es einen Schreck.
Ganz genau. Und zwar der Beigeordnete und Kämmerer Andreas Schwarz hat uns in dieser Woche mit einem Schreiben darüber informiert, dass das Ministerium des Innern und für Sport in Rheinland-Pfalz ein Papier veröffentlicht habe mit der Überschrift Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht. Und in diesem 11-seitigen Papier legt das Ministerium fest, wie die Aufsichtsbehörde, hier bei uns die ADD, mit den Haushalten oder den Haushaltsentwürfen umzugehen hat. So, das heißt, wir hatten uns ja nach unserer Sparoffensive vom März darauf verständigt, von den 98 Millionen Defizit sind jetzt nur noch 31 Millionen Defizit drin und wir haben uns auf einen 10-jährigen Sparweg, wie Heinz das ja schon dargestellt hat, begeben und haben auch schon die ersten Sitzungen absolviert. Das ist offensichtlich dann jetzt alles im Hinblick auf das Schreiben des Ministeriums an die Aufsichtsbehörden eigentlich null und nichtig. Denn selbst der Kämmerer geht davon aus, dass die ADD unseren Haushalt nicht genehmigen wird. Was heißt das nun? Das heißt ganz konkret zum Beispiel, kann der Intendant des Pfalzbaus die geplante Vorstellung des Festivals im Herbst, am 4. Juli, da sollte es vorgestellt werden, ja, das kann er eigentlich in die Tonne kloppen, denn ja, dann, am 4. Juli hat er wahrscheinlich gar keinen, haben wir noch nicht mal einen genehmigten Haushalt. Wir haben es jetzt fast Anfang Juni. Ich kann nicht erkennen, dass innerhalb des Juni ein Haushalt genehmigungsfähig vorgelegt werden könnte von der Stadt. Und wenn ja, muss natürlich die ADD den Haushalt noch prüfen. Das heißt, wir gehen wahrscheinlich in das zweite Halbjahr dieses Jahres ohne einen genehmigungsfähigen Haushalt. Und das zieht sich ja nicht nur beim Pfalzbau hin, sondern es gibt natürlich viele andere Ausgaben, die die Stadt tätigen muss. Und bei der sogenannten vorläufigen Haushaltsführung, der wird jetzt zurzeit unterliegen, dürfen wir ja nur Haushaltsausgaben machen, die dringend notwendig sind, also schon Projekte, die laufen vor diesem Haushaltsjahr. Klar, die werden weitergeführt, aber ansonsten kann man nur noch Ausgaben tätigen bei Gefahrenverzug. Beispielsweise, wenn eine Brücke plötzlich marode wird oder was auch immer. Aber die wichtigen Ausgaben, die eine Stadt haben muss, zum Beispiel Vereine, Zuschüsse für Fußball, Karneval, was auch immer Vereine, das geht nicht, das kann die Stadt nicht einfach ausgeben, weil das sind freiwillige Leistungen. Und freiwillige Leistungen sind zum Beispiel auch die Aufwendungen für den Pfalzbau. Also mit anderen Worten, es ist dramatisch und ganz ehrlich, ich verstehe die Landesregierung jetzt auch gar nicht, warum sie jetzt in dieser Situation mit dieser neuen Handlungsanweisung um die Ecke kommt, zumal sie sich hier auf Dinge bezieht, wie den Verfassungsgerichtshof vom Dezember 2020.
Da hätte ich eine Frage als Laie, eine vielleicht laienhafte Frage, weil genau das Innenministerium bezieht sich auf ein Gerichtsurteil, das aus dem Jahr 2020 ist und das Verfassungsgerichtsurteil kam zustande, weil Kommunen in Rheinland-Pfalz geklagt haben, und zwar gerade die hochverschuldete Kommunen, wenn ich es richtig erinnere. Pirmasens war dabei und wir hatten in Ludwigshafen, glaube ich, die Diskussion, es gab, glaube ich, einen Antrag, ich weiß nicht von wem, das muss vor 2019 gewesen sein, ob Ludwigshafen dieser Klage beitritt und und Ludwigshafen ist nicht beigetreten, da war, glaube ich, noch der Herr Veit Kämmerer. So, und jetzt sieht es so aus, wenn ich das richtig verstanden habe, dass das Urteil, das in die Welt gekommen ist, weil die hochverschuldeten Kommunen auf ihre Situation aufmerksam machen wollten, dass es jetzt eine Wirkung gibt, die sich genau gegen diese Kommunen und auch jetzt in dem Fall also gegen Ludwigshafen richten und das Leben noch schwerer wird. Also das hat ja keine lustige, aber das hat Ironie.
Ganz genau, weil im Prinzip, wenn man das liest, was die Richter geschrieben haben, ist das eigentlich banal und ganz selbstverständlich, wenn sie schreiben, die Rolle des Landes beschränkt sich bei der Bewältigung der kommunalen Finanzkrise nicht nur auf bloße Ratschläge, Hinweise oder Aufforderungen, sondern es liegt auch in der Verantwortung des Landes, etwaige Korrekturen im Bereich der Finanzierung, etwa im Bereich der Steuerhebesätze, notfalls durchzusetzen. Auf diesem Urteil beschließt der Landtag im September 2021, dass die Landesregierung aufgefordert wird, entsprechend dem Urteil des Verfassungsgerichtshofes tätig zu werden. So, und jetzt steht nochmal eine Landesverfassungsänderung im Raum vom Februar 2022, wo drin steht: Vorkehrungen zum kommunalen Finanzrecht sollen von der Landesregierung getroffen werden, die ein erneutes Aufwachsen des Kreditbestandes verhindern. Ja, alles ganz banal, ganz selbstverständlich. Dem kann man ja eigentlich nicht widersprechen. Nur die Frage ist natürlich, was hat das für Städte wie Ludwigshafen für Auswirkungen, wenn ich das richtig sehe, die 31 Millionen, die noch im Haushalt fehlen, die erreichen ja noch nicht mal unsere freiwilligen Leistungen, die wir im Jahr bezahlen. Also von daher, wo will man dann ran? Und der Herr Kämmerer, Herr Schwarz, sagt schon in seinem Anschreiben ganz deutlich, wo kann man dann ran? Ja, und zwar auch das ist eine Sache, die wir bereits auch schon problematisiert haben als Fraktion im Stadtrat, aber wir wurden damit immer wie richtig abgewatscht nach dem Motto, wie könnt ihr denn sowas machen? Das sei ja wirklich eine fast schon ketzerische Äußerung. Herr Schwarz schreibt hier, ich zitiere, als herausgehobenes Beispiel möchten wir an dieser Stelle den Bau der Stadtstraße anführen, der jetzt wieder auf den Prüfstand gestellt werden muss. Ich denke mal, damit ist alles gesagt, was die Verlässlichkeit der Landesregierung betrifft in dieser Frage. Eigentlich müsste die Bautätigkeit morgen eingestellt werden, oder was meinst du, Heinz?
Die wirklich konkreten Auswirkungen dieser neuen Situation, dieser neuen Bedingungen sind, glaube ich, vielleicht noch nicht mal dem Kämmerer oder Führungskräften in der Verwaltung, vielleicht sogar der Aufsichtsbehörde gar nicht klar. Wenn Verträge bestehen und Gefahr im Verzug ist, wie du gesagt hast, können ja Ausgaben getätigt werden. Nach wie vor, also vielleicht so ein Theaterprogramm hat ja einen großen Vorlauf, vielleicht gibt es ja schon irgendwie Verträge mit Theatergruppen, also insofern würde vielleicht erstmal nicht alles wegfallen. Und es stimmt auch, wenn wir 31 Millionen ausgleichen wollen, im Ertragshaushalt, soweit ich informiert bin, dann die freiwilligen Leistungen zurzeit sind nicht viel höher. Und da gibt es auch vertragliche Bindungen. Also die Auswirkungen, glaube ich, kennt im Moment keiner. Ich kenne sie jedenfalls nicht und ich habe noch keinen getroffen, der sie kennt. Das ist sehr komplex, muss ich sagen. Und dass die Landesregierung 2 Jahre braucht, um für überschuldete, hochverschuldete Kommunen schädliche Konsequenzen herauszulesen aus dem Urteil, ist es tatsächlich bemerkenswert. Man kann sich da nur aufregen. Und außerdem hat ja dieses, in der Zeitung stand, Daumenschrauben anziehen. Und ich glaube, zufällig haben wir hier in der Fraktion das Wort spontan auch benutzt, als das Schreiben kam. Das hat ja irgendwie eine gewisse Stringenz zu dem, was im letzten Oktober passiert ist. Man könnte ja gerade diese Aufkündigung der Komplizenschaft und die strenge Aufsicht zu zeigen, das ist ja dann jetzt die nächste Stufe. Aber die Auswirkungen muss man sehen. Also es gibt ja eine Sondersitzung, genau deswegen, am 5.6. glaube ich, um 17 Uhr, überraschenderweise, nicht wie traditionell um 15 Uhr, hoffentlich nicht wieder in der Volkshochschule, wie die letzte Sondersitzung. Doch, Gott im Himmel, warum machen die denn immer Sondersitzungen der Volkshochschule, kein Mensch? Also gut, ich gehe trotzdem hin. Vielleicht lag es an der letzten Sondersitzung, dass ich da nicht so positive Erinnerungen habe. Okay, bis dahin werden sich alle, die sich damit beschäftigen, wohl ein wenig mehr die Auswirkungen verstanden und eruiert haben. Stichwort Ironie. In der letzten Stadtratssitzung, und der widmen wir uns jetzt natürlich auch, gab es zu diesem Thema eindeutige Parallelen oder Verbindungen. Dieses Thema Finanzen, Haushaltskonsolidierung wurde behandelt, denn wir haben abgestimmt, also die Stadt hat abgestimmt über eine Vorlage. Die Stadt soll einem Landesprogramm beitreten zur Teilentschuldung, und da gibt es bürokratische Vorschriften, rechtliche Leitplanken. Die Stadt wird Vertragspartner mit dem Land und hat auch Pflichten, Rechte und Pflichten dann. Und wenn die Pflichten erfüllt werden, dann werden nach einer Formel ausgerechnet ein Teil der Konsumkredite, konsumtiven Kredite vom Land übernommen. Also eine Entschuldung. Also unter anderem müssen die Gläubiger zustimmen. Also sagen wir mal Bank im einfachsten Fall, und in den meisten Fällen, eigentlich in allen Fällen, sind sie bereit, dass dieser Kredit nun nicht mehr gegen uns sozusagen einzufordern ist, sondern gegen die Landeskasse oder die Investitions- und Strukturbank. Auf jeden Fall Gläubigerwechsel, Schuldnerwechsel, und der Gläubiger muss zustimmen, und dann eine ganze Latte an anderen Pflichten, die man hat. Und diese Pflichten zu erbringen, hat Auswirkungen auch auf den Haushalt, die auch nicht in jedem Jahr günstig sind, sondern auch zeitweise negative Wirkungen und weniger Handlungsmöglichkeiten zeitigen können. Das hat uns der Kämmerer erklärt, und ich habe nochmal nachgefragt. Und ich wollte auch wissen, was passiert, wenn man es eben nicht schafft, alle Bedingungen zu erfüllen. Das ist aus dem Text des Landes gar nicht ersichtlich. Selbst die Formel muss man, also es gibt eine Beispielrechnung, die eine Stadt, also die Verwaltung, durchführen kann. Und dann sieht man näherungsweise, wie viel Schulden werden mir abgenommen. Also eine sehr komplexe, verrechtlichte, minutiös beschriebene vertragliche Angelegenheit zwischen Land und der Kommune, die da teilnimmt. Und das haben wir natürlich abgestimmt, weil die Beispielrechnung geht, ich habe es, glaube ich, irgendwie notiert, und wenn das ist eindeutig, das ist nicht irgendwie 5 plus minus 5 Euro, sondern hier geht es um dreistellige Millionenbeträge, die uns abgenommen werden könnten, letztendlich, wenn alles gut geht und was zwischendrin passiert, das weiß man nicht. Ja? Also wenn man die Pflichten nicht erfüllt es ist komplex. Wir sollten mal einen Sonderpodcast machen und uns gut vorbereiten, vielleicht noch jemanden einladen, und obwohl jeder vielleicht einschläft oder gar nicht erst einschaltet, die rechtlichen Seiten der Finanzmisere durchkauen, nur damit es mal einer gemacht hat, der nicht davon lebt und weil er irgendwo in der höheren Verwaltung arbeitet. Das könnte sogar Spaß machen, ja, auch wenn es weh tut. Es gab also eben Schritte zur Haushaltskonsolidierung mit Hilfe des Landes, Beitritt zum Landesprogramm PEK-RP, Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz, Vorarbeiten zur Antragstellung. Es wurde ein Grundsatzentscheid abgestimmt, ich glaube, das vorletzte Mal schon, mit diesen 10 Jahren. Und wir haben eine Haushaltskonsolidierungskommission. Wir haben im Podcast, glaube ich, darauf hingewiesen, dass wir die ein Jahr früher hätten haben können, eindeutig, weil es beschlossen wurde und eigentlich schon vor, sagen wir mal, 20 Jahren hätten haben sollen. Ist aber keinem eingefallen. Ich weiß nicht warum, das war vor meiner Zeit. Das ist alles konterkariert. Wir müssen, was die Finanzen anbelangt, diese Sondersitzung wohl abwarten, Raik, und vorher mal ein bisschen in die Gemeindeordnung gucken. Die Ausnahmeregelungen, die werden ja vermutlich tabellarisch irgendwo aufgeführt. Aber ironisch ist tatsächlich, Pirmasens klagt. Die sind ja auch schwach, die haben ja auch kein Fett auf der Kette, schwach auf der Brust, Kasse leer. Und dann wird aus dem Urteilstext was herausgelesen, was das Land befähigt, zur Unzeit noch strenger zu sein, obwohl man das seit 30 Jahren oder 28 Jahren toleriert hat, aus Gründen, die mag es gegeben haben, ja, im Land Rheinland-Pfalz, dass, wenn man in bestimmte Richtungen fährt, aussieht wie, also sehr ländlich geprägt ist und auch natürlich erst modernisiert werden wurde. Kann alles sein, auf jeden Fall, das ist sehr ungünstig. Und was passiert, wenn wir das nächste Mal vielleicht halbwegs skizzieren können nach dieser Sondersitzung. Wir sind beim Stadtrat bei der letzten Sitzung angekommen. Wir berichten ja immer aus, also als Hauptteil aus den Stadtratssitzungen und etwas drumherum. Die letzte Sitzung war am 8.5. Das mit dem Entschuldungsprogramm und der komplexen Regelung habe ich gerade erwähnt. Was war denn noch so los, außer Kenntnisnahmen, über die wir auch reden könnten?
Ganz genau, und zwar ein bisschen Haushalt verfolgt uns jetzt immer noch. Und zwar, wir hatten ja mit der großen Entscheidung im März mitbeschlossen, dass auch einige Steuern in Ludwigshafen erhöht werden. Ja. Natürlich die Grundsteuer, die wird jetzt immer jedes Jahr ein Stückchen erhöht. Das war damals auch schon eine Idee von uns gewesen, das so zu machen und nicht immer nach 10 Jahren immer mit einem Hammer zu kommen. Und zwar die Idee der SPD war, die Vergnügungssteuer zu erhöhen. Insgesamt erhöht sie sich jetzt um 13,64%, ganz konkret pro Geldspielmaschine wird die Steuer von 22 auf 25 Euro im Monat erhöht. Das jetzt nur als kleiner Teil der Entschuldungsbemühungen. Ein weiterer Entschuldungsversuch, der uns meines Erachtens, ich weiß, es ging um mehrere 10.000 Euro, und zwar die Stadträte ganz konkret, denn wir verzichten auf das bisherige Monatsticket der Rhein-Neckar-Verkehrsbetriebe, sondern es gibt ja jetzt das Deutschland-Ticket. Und da die Parkplätze im Rathaus weggefallen sind, klar, weil es das Rathaus ja bald nicht mehr gibt, haben wir auch auf diesen Parkscheinzuschuss verzichtet, alle Stadträte, um hier die Sparbemühungen der Stadt zu unterstützen. Insgesamt waren es meines Erachtens, ich glaube, 20.000 oder waren es 40.000 Euro irgendwo in der Dreh 1.
Ne? In dieser Spanne irgendwo dazwischen, obwohl ich es nach wie vor kritisch sehe, dass in der Konsolidierungsrunde, in der sogenannten zu spät entstandenen, als erster Sparvorschlag kam, wir sparen jetzt mal bei den ehrenamtlichen Mitgliedern des Stadtrates. Also das, und die Summe ist geradezu lächerlich, wenn man die anderen Summen sieht, das muss ich schon mal sehen. Und ihr Parkplatz, Reik hat es gesagt, ist sowieso hinfällig, weil da eine riesen Baustelle entstehen wird. Wie viel letztlich genau gespart wird auf der Sparliste, auf der ich gar nicht genug rumhacken kann, da kann man sich gar nicht genug aufregen über diese Sparliste und über die Verwendung dessen schon mal noch mehr. Da standen auch Parkplätze drauf und dann kam raus, also Parkplätze für Verwaltungsmitarbeiter, Reik, du erinnerst dich vielleicht, und dann kam raus, die gibt es so oder so nicht mehr in nächsten Wochen, weil da irgendwie der Besitzer was anderes mit da macht. Das ist doch ja dann nicht gespart. Also ich meine, vielleicht haushalterisch, buchhalterisch gespart, weil man gedacht hat, ich brauche dieses Geld in der Planung und ich brauche es jetzt nicht. Aber im landläufigen Sinne die Ausgaben senken, Konsumverzicht, ja, ist ja die Übersetzung von sparen, ist das ja in dem Sinne nicht. Egal, ich bin in Rage geraten. Es gibt noch eine Beziehung zu dieser neuen Haushaltssituation. Wie es aussieht, müssen dann auch alle geförderten Projekte eingestellt werden. Also das ist ja ein klassischer Fall. Es gibt einen Fördertopf von Bund, Land, Europa und dann gibt es in der Regel immer die Bedingungen, 10%, 20%, meistens sind 10%, muss die Kommune beisteuern und dann gibt es 90% aus diesem Fördertopf drauf für Projekte, Nachhaltigkeit, soziales Miteinander, was weiß ich. So. Und da hatten wir auch was im letzten Stadtrat, hier das Projekt Modellvorhaben Stadtdörfer des Landes Rheinland-Pfalz. Also so etwas wäre dann auch nicht mehr erlaubt. Umbau von Stadtteilen, also mal Kreuzungen, irgendwie besser begehbar zu machen, auch für Rollstuhl, für Rollatoren und Gehhilfen. Oder ein Park mal, was weiß ich, aus einer unansehnlichen Ecke eine kleine Grünfläche machen, wäre jetzt hier bei diesem Modell Projekt, Vorhaben Stadtdörfer wohl das Ziel. Das könnte man sich auch sparen, also diese Teilnahme an geförderten Projekten, die es ja in gar nicht mal so selten gibt. Ja, sparen. Was hat man denn noch im Stadtrat?
Und zwar, das große Thema im Stadtrat war die Gräfinau-Schule beziehungsweise die Situation der Grundschulen in Ludwigshafen. Und hier kommen wir nochmal zu dem Thema Haushaltsliste beziehungsweise Sparliste. Wir hatten ja für die Sitzung des Stadtrates im März, wo es dann um diese Sparliste geht, ja unsere eigenen Vorschläge eingereicht. Und dann kam ja die SPD und die CDU mit einer kleinen, großen Koalition und ihrer Sparliste. Wir haben uns das natürlich angeschaut und haben gesagt, naja, da sind aber ein paar Dinge drauf, die hätten wir vielleicht dann doch nicht. Und eine fällt mir jetzt nämlich ganz konkret ein, und zwar, das war Dezernat 3 von der Frau Professor Dr. Reifenberg, da stand drin, qualifizierte Hausaufgabenhilfe beenden, 30.000 Euro. Das waren genau die Hausaufgabenhilfe, die in der Gräfinau-Schule eingespart werden sollte. Und ich kann mich noch erinnern, ich stand vor den Granden der beiden großen Koalitionen, die standen wie eine Wand. Ich habe gesagt, diese Hausaufgabenhilfe, 30.000 Euro, ist doch wichtig, die braucht man doch in Ludwigshafen. Nein, das braucht man nicht, das geht auch so. Man könnte das ja anders wie irgendwie organisieren, ist ja alles nicht so schlimm. Dass es noch viel schlimmer ist, hat dann die Frau Mächte beschrieben, die Rektorin der Gräfinau-Schule. Und dann war natürlich die Aufregung groß, nachdem wir dann in der Welt, in der FAZ, überall im Fernsehen aufgetreten sind und das als neue Rüti-Schule Ludwigshafens bezeichnet wurde. Also das nochmal als kurzen Hinweis auf die Beträge, um die es da bei der Sparliste ging und die da gestrichen wurden. Ganz anderer Betrag wurde nicht gestrichen, und zwar hat der Stadtrat die Bauarbeiten für die neue Hochstraße Süd beschlossen. Die alten Pfähle der Hochstraße werden ja wohl zurzeit schon seit einigen Monaten entfernt. Also die alten Fundamente, die es noch gibt, die werden entfernt. Und schlussendlich wird ja auch die ganze Stadtstraße Süd etwas schlanker und filigraner werden. Dementsprechend braucht man die alten Fundamente nicht mehr. Also worum geht es? Es geht um eine Kosten, die Ludwigshafen zu tragen hat, in Höhe von 43 Millionen Euro. Was aus dem ganzen Projekt jetzt wird, weil die Landes- und Bundeszuschüsse ja noch nicht fix sind, ich weiß es nicht. Jedenfalls, Sie sehen, wo manchmal hier die Prioritäten gesetzt werden, bei 30.000 Euro Hausaufgabenschule, Gräfinau-Schule und gleichzeitig 43 Millionen für die Hochstraße Süd.
Das ist natürlich aber auch ein gutes Beispiel für die Komplexität dieser Organisation der kommunalen Finanzen, weil diese Hausaufgabenhilfe wäre ja, soweit ich informiert bin, eine freiwillige Leistung und auch keine Investition. Während jetzt hier die Hochstraße Süd genau das andere ist, nämlich eine Investition und möglicherweise, wenn man Genehmigungen dafür kriegt, eher eine Pflichtleistung, der Erhalt der Straße, obwohl das ja aus irgendwelchen Gründen eine kommunale Straße ist, da oben auf der Brücke. Es gibt ja die Idee, nach dem Bau die renovierte, neu gebaute Hochstraße Süd an den Bund zurückzugeben oder zu übergeben, der sich aussuchen kann, und wenn überhaupt, nimmt er nur intakte Straßen auf als dann Bundesstraße, und die verschiedenen Straßen, Bundesstraße, Bundesautobahn und so weiter und so fort, die haben alle ihr eigenes Regelwerk. Aber Reik, du hast völlig recht, 30.000, die direkt Menschen helfen, von jetzt auf nachher im direkten Kontakt, wenn da jemand sitzt für, und da wird man ja auch nicht reich dabei, wenn man Hausaufgabenhilfe gibt, in einer bezahlten Form, 30.000 Euro da und 43 Millionen, gut, die Pylonbrücke und Konrad-Adenauer-Brücke, dass da eine Verbindung fehlt, das leuchtet sogar mir ein irgendwie. Aber Kanalerneuerung, es gab zahlreiche Standardabstimmungen, also Dinge, die vorabgestimmt wurden in den verschiedenen Fachausschüssen und die dann zumindest im ersten Augenschein unkritisch erscheinen. Also Kanalerneuerung, niemand im Stadtrat und auch sonst, außer den Experten nicht, guckt unter den Gullideckel und schaut mal nach, ob da wirklich ein neuer Kanal hin muss, aber Kanalerneuerung, Lagerplatzweg, 1,3 Millionen, die sind dann aber investiert in einen neuen Kanal. So, also ich nehme mal an, dass dann auch ein neuer da ist, guckt auch keiner hin, ob wirklich ein neuer Anschluss da ist. Aber Scherz beiseite. Ja, die Summen machen wirklich einen Unterschied, deswegen hat mich das mit dem, oh, wir sparen jetzt mal bei den Ehrenamtlichen, ich bin kurz davor, einen Inflationsausgleich zu fordern, nur um mal der Verwaltung zu zeigen, wie lächerlich diese Sparideen sind, die einem da in letzter Zeit begegnen. Und richtige Sparideen werden ja irgendwie so ein bisschen, und dann geht dann halt nicht. Manchmal. Also ja, ich habe dich unterbrochen.
Nein, ich nicht unterbrechen. Ich wollte nur mal noch, um etwas Positives zu sagen für die letzte Sitzung des Stadtrates, denn wir haben den sympathischen Vorsitzenden der Stadtratsfraktion der Linken, Liborio Ciccarello, zu einem neuen Ehrenamt verholfen, und zwar gemeinsam mit den Wählern, mit den Freien Wählern, den Linken, des Grünen Forums Piraten und den Wählern der FDP, haben wir 4 Stadtratsfraktionen bei der Wahl des neuen Mitgliedes des Aufsichtsrates der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft GRG hier in Ludwigshafen den Herrn Ciccarello gewählt als neues Mitglied des Aufsichtsrates. Herzlichen Glückwunsch, Liborio. Wir freuen uns, dass du in den Aufsichtsrat gewählt wurdest und da die Vertreter, auch ein Vertreter der Mieterinnen und Mieter der Ludwigshafener GRG sein wirst.
Genau, sicher ein Vertreter mit Blick und Rücksicht auf den kleinen Mann und die kleine Frau, davon gehe ich jedenfalls aus. Ich kenne Liborio schon ewig, aber deswegen habe ich ihn jetzt nicht gewählt, ja, und habe hier Reik und die anderen gezwungen, sondern die Frage, weiß nicht, uns hat, und hätte man auch jemanden von uns ins Rennen schicken können, aussichtslos eigentlich. Es ist, deswegen hat das Reik überhaupt erwähnt, möglicherweise der erste Vertreter der Linkspartei und vielleicht sogar überhaupt einer kleineren Partei bei der GAG bei einer Aktiengesellschaft, die viele Mitarbeiter hat und ein belastbares Geschäftsmodell. Na, von der Linkspartei war, glaube ich, noch keiner bei der GAG. Ich weiß es nicht. Egal, herzlichen Glückwunsch, Liborio. Es war durchaus eine Überraschung, weniger für uns. Wir wussten ja schon, dass wir ihn wählen. Er hat gefragt, wollte er mich wählen. Dann habe ich gesagt, ja, warum denn nicht? Uns selbst können wir nicht wählen. Und ich habe gesagt, ich kenne dich seit 20 Jahren oder 30. Eine kleine Überraschung war es. Herzlichen Glückwunsch, Liborio.
Und noch am Rande, Liborio hat sogar noch mehr Stimmen erhalten als David Boutier, der Vorsitzende der Stadtratsfraktion der SPD. Der Herr Doppel-Igel von der CDU hat 18 Stimmen bekommen, Liborio Ciccarello hat 13 Stimmen bekommen und David Coutier von der SPD dann nur 12, was nicht nur uns gewundert hat, aber das nur am Rand. Abgesehen jetzt von der Sitzung des Stadtrates, da haben wir, glaube ich, nichts mehr auf der Pfanne, oder Heinz?
Ich habe möglicherweise etwas nicht ganz so... Vielleicht noch was Langweiliges. Ich suche gerade etwas, weil wir hatten ja das Thema Vergnügungssteuererhöhung und mit Bezug auf die Finanzsituation und dass Steuererhöhungen ins Haus stehen können. Und es gab, ich hatte da zu dem Thema Vergnügungssteuer eine Nachfrage, konnte mich nicht so erinnern, weil eine Steuererhöhung ging mal schief. Und es war aber die Wettbürosteuer, die mal eingeführt werden sollte. Und da musste die Stadt dann alles wieder zurückzahlen. Das waren, glaube ich, 700.000 oder 800.000 Euro, weil die Wettbürobetreiber, glaube ich, über Europarecht und dergleichen geklagt haben. Das ging in die Hose. Und da habe ich, glaube ich, nach Rechtssicherheit gefragt, aber der Chefjurist der Stadt sagte, nee, das hier ist eindeutig durchführbar und es wurde ja auch abgestimmt. Es gab aber noch etwas, was Sparen und, naja, die Ausgleichszahlung bei Fehlbelegung, die lassen wir mal weg. Eigentlich war die Stadt da gesetzlich gezwungen. Das war auch keine Sparidee. Ich habe mich getäuscht. Ich dachte, die Stadt will da sparen oder Einnahmen erhöhen. Es war, glaube ich, gesetzlicher Zwang. Reik, fahre fort zum Kulturausschuss, glaube ich.
Genau, wir waren ja in der letzten Woche im Kulturausschuss der Stadt und
zum ersten Mal war ich dabei.
Genau, also als Nachfolgerin von der Nessel Achpina agiert jetzt Heinz Zell von der Piratenpartei mit mir zusammen im Kulturausschuss, was sehr anregend ist. Und wir haben den Kulturausschuss auch gleich mit einem Antrag beglückt, und zwar, wir haben uns dafür eingesetzt, dass der Wilhelm-Dieterle-Preis in Ludwigshafen verbleibt und weiterhin verliehen wird. Zur Erinnerung, Wilhelm-Dieterle war ein großer Filmregisseur und Schauspieler der 30er und 40er Jahre, der auch in Hollywood eine große Karriere gemacht hat, und er wurde in Hemsworth geboren. Dementsprechend verleiht die Stadt Ludwigshafen in einem Dreijahresrhythmus diesen Preis, bisher im Ernst-Bloch-Zentrum, wollte diesen aber infolge der Sparbemühungen einstellen, und damit waren wir aber nicht zufrieden. Denn ich meine, nicht jede Stadt hat einen berühmten Sohn, der in Hollywood Karriere gemacht hat, Ludwigshafen schon mal gar nicht, und ich denke, wir haben ein renommiertes Filmfestival in dieser Stadt im Herbst, das Festival des deutschen Films. Und was läge denn näher, einen Preis für einen Filmregisseur oder für angehende Regisseure auch nicht auf dem Filmfestival zu verleihen? Dementsprechend, wir machen natürlich keine Anträge, wenn wir die Beteiligten nicht gefragt haben. Das Filmfestival war damit einverstanden und fand die Idee wirklich eine tolle Idee, statt den Preis jetzt hier einfach einschlafen zu lassen. Die Stadt hat sich daraufhin nunmehr mit dem Filmfestival zusammengesetzt und wird für die Preisverleihung frühestens im nächsten Jahr, weil in diesem Jahr ist es dann ja doch ein bisschen zu kurz, für die Einzelheiten regeln, und wir freuen uns dann auf den ersten Preisträger des Dieterle-Preises auf dem Filmfestival 2024, wenn die ADD nicht allen Beteiligten einen großen dicken Strich durch die Rechnung macht.
Ja, dann müssen wir zu zweit den Wilhelm-Dieterle-Preis retten. Als ich die Idee, also stammt nicht von mir, aber als ich die hörte, fand ich sie sofort gut. Filmfest in der Stadt, Dieterle-Preis. Und hinzu kommt, um es nochmal zu sagen, wer mit dem Kopf nach vorne im finanziellen, sagen wir mal, Misthaufen steckt und will dann einen Filmpreis und so viele Preise und Ehrungen halbwegs berühmter Söhne und Töchter dieser Stadt haben wir gar nicht. Und dann will man den Preis einstellen, was ja lächerlich ist, was, wenn wir wieder bei kleinen Summen sind, ja, alle drei Jahre, ja, das ist, wenn überhaupt, war das wieder so eine buchhalterische Sparluftnummer letztlich, ja, also das ist... Der Dieterle-Preis wird weiter verliehen, zicke zacke, so, und das war ein schöner Einstand im Kulturausschuss, muss ich sagen. Ich weise nur kurz darauf hin, dass ich von 2014 bis 2019 satte 5 Jahre da saß und dachte, naja, lass mal das mal mit Kultur und gehen dahin, wo es wehtut, aber Kultur mache ich jetzt mit und es macht von Anfang an Spaß.
Genau, und ich wollte auch nicht verheimlichen, es war ein gemeinsamer Antrag,
ja,
zusammen
ganz wichtig,
mit den Freien,
ja,
Wählern. Also von daher, wir haben das gemeinsam gemacht und das soll hier auch nicht unter den Tisch fallen, damit wir uns jetzt die Ehre allein anheften. Nein, nein, das war ein gemeinsamer Antrag.
Die Idee entstand bei der Zusammenarbeit und Austausch über die Sparliste. Ja? Also die vielen Stunden, die wir in der Fraktion und auch ein paar Stunden mit anderen kleinen Fraktionen verbracht haben, die sich letztlich als nicht so richtig nötig herausgestellt haben. Falls ich es noch nicht erwähnt habe, sage ich es nochmal. Im Kulturausschuss geht das Gespenst des Sparens aber auch um, oder der Mehreinnahmen. Die Gebührenordnung des Stadtarchivs wurde erhöht. Erwähne ich nur mal kurz. Ich bin versucht, die Preise für Kopien und Mikrofischkopien und das Entstauben von Folianten jetzt vorzulesen, damit es die Hörer mitschreiben können. Also, ich sag's mal so, das kann bis zu 25 Euro kosten, wenn Sie da was aus dem Archiv mit nach Hause nehmen wollen. Es ist aber noch erschwinglich, würde ich sagen. Ich war versucht zu fragen, wie viel von dieser Art je Gebühr überhaupt eingenommen werden, so im Jahr. Habe es aber aus Rücksicht auf unsere beiden lieben arbeitsamen Archivare sein lassen. Sollen sie mal machen, das Archiv läuft ja. Im Gegensatz zu dem Projekt, wir legen das Archiv und das Stadtmuseum zusammen. Das war irgendwie kein erfreuliches Thema für die Dezernatsleitung, dachte ich. Mit der Renushalle, da scheint es ja nicht so zu laufen. Man weiß es nicht. Also jedenfalls nicht nach ursprünglichem Plan.
Richtig, auch da macht wieder die Ukraine und alle möglichen Sachen
natürlich
den Hafenbetrieben einen Strich durch die Rechnung. Dann, denn die Renushalle hier in fußläufiger Nachbarschaft zu unserem schönen Fraktionsbüro ist im Besitz der Hafenbetriebe des Landes Rheinland-Pfalz. Und der Herr Reinde, seines Zeichens Chef der Hafenbetriebe hier in Ludwigshafen, war letztens im Ortsbeirat der südlichen Innenstadt und hat zusammen mit der Bauverwaltung die bisherigen Pläne zu der Renushalle vorgestellt. Also, man macht es, man baut um. Es wird auch nach derzeitigem Planungsstand nicht sehr viel teurer, aber es wird auf alle Fälle sehr viel länger dauern. Dieses Jahr ist geplant 2024 also 23 mit dem Beginn der Maßnahmen, 24, 25 wollte man fertig sein. Das wird man wohl nicht schaffen, aber es wird in den nächsten Wochen, die ersten Baumaßnahmen sollten dann sichtbar werden, hat Herr Reindl versprochen. Auf alle Fälle wird das Ganze ein sehr schönes Projekt werden, jedenfalls nach den schönen Bildern, die man uns gezeigt hat. Also wir sind gespannt auf dieses schöne neue Haus der Stadtgeschichte, soll es dann heißen, Wahl, Stadtarchiv und das Stadtmuseum dann unter einem Dach residieren. Wir freuen uns drauf, wir hoffen, es wird was und wir haben im Ortsbeirat südlich Innenstadt einstimmig uns dafür ausgesprochen, das ganze Projekt weiter zu betreiben.
Möglicherweise habe ich erstmal dagegen gestimmt, ich kann mich nicht mehr erinnern, weil das wäre auch ein gutes Beispiel für kleine Summen, große Summen. Aber als Stadtentwicklungsprojekt und als Idee, so wie es dargestellt wurde, da hat Reik recht, wird es die Gegend und auch die Arbeit der beiden Institutionen aufwerten. Ist allerdings kein billiger Spaß, muss man mal dazu sagen. Aber dazu ein andermal, vielleicht nach Baubeginn, können wir mal die Baustelle besichtigen mit dem Herrn Reindl. Vielleicht bleiben wir noch kurz weil es ist tatsächlich, überall gibt es Kultur, kostet auch Geld, alle wollen Kultur, alle wollen Bildung und dann beim Thema, welche Regelungen unterliegen denn die finanziellen Mittel und die Mittelfreigabe, da lässt man dann schnell den Rollladen runter. Kulturausschuss vielleicht gerade zwei Sachen und das leitet auch gleich über zu dem etwas unterhaltsameren Teil, mit dem wir gern den Podcast ausklingen lassen, Zuschüsse an Privattheater. Die wären dann sehr, würde ich mal sagen, in Gefahr, weil da gibt es keine vertraglichen Vereinbarungen. Die wären mal weg. Und ich war zusammen mit dem lieben Kollegen Bernhard Wattel-Ruhe, der mit dem Ortsbeirat nördlicher Innenstadt die Hemshoff-Schachtel beehrt hat, auf Einladung von Bernhard, der mich mitgenommen hat, war ich mit dem Ortsbeirat nördlicher Innenstadt, Bernhard und anderen Gästen in der Hemshoff-Schachtel und da war ich schon einige Jahre nicht mehr bei der lieben Frau Mott. Und es war ein toller Abend. Es war ein schönes Stück, es war bewundernswert, wie die Mitwirkenden den Laden am Laufen halten und ich bin versucht, in den Förderverein einzutreten. Also, wenn das jemand hört, geht in die Hemshoff-Schachtel. So. Oder auch mal ins Pritzgräten-Theater, wo wir einen sehr schönen Abend hatten mit Jean-Paul Sartre. Noch eine Sache. Zuschüsse. Kunstverein, der ja ein Ausgleichsquartier in der Rheingalerie hat. Das sah ich erst kritisch. Was Kunst da im Kommerztempel. Ich wurde bekehrt bei der letzten, mittlerweile gibt es eine neue Ausstellung, bei der letzten Ausstellung war ich bei der Finissage und ich muss sagen, die Räume sind toll und das tut dem Kunstverein gut, weil da Leute sehen, hoppla, es gibt da einen Kunstverein und manche sehen, hoppla, es gibt Kunst. Und der Rheingalerie tut es natürlich auch gut, weil das eine oder andere Geschäft steht halt auch mal leer von Zeit zu Zeit. Aber auch der Zuschuss wäre möglicherweise in Gefahr. Dann wäre ja der Kulturverein obdachlos, weil das Bürgermeister Reicherthaus wird ja umgebaut. Da kann man gerade keine Kunst ausstellen und sich treffen. Also zwei Orte, an denen ich war. Thema Ortstermine. Jetzt noch ein von uns frei gewählter, organisierter Ortstermin. Jens Brückner, unser Mann im Bauausschuss und meine Wenigkeit waren in der Pfingstweide, ein Stadtteil, in dem man nicht so häufig kommt, wenn man nicht in der Pfingstweide wohnt. Ein Stadtteil, der keinen Durchgangsverkehr hat, weil er günstige Anbindungen hat an Landes-, Bundesstraßen und Autobahnen. Und ein Stadtteil, der ein Einkaufszentrum als Ortsmitte hat, als zentraler Punkt. So wurde der Stadtteil mal entworfen und wir haben zusammen mit Herrn Meyer, dem Ortsvorsteher der nördlichen Stadtteile Oppau, Edichheim und der Pfingstweide, das Einkaufszentrum besucht. Und ich war da zum ersten Mal. Ich war im Bürgerhaus und so zwei, dreimal war ich schon mal in der Pfingstweide, aber nicht im Einkaufszentrum. Und aus der Zeit heraus war das eine ganz pfiffige Idee. Es ist im schlechten Zustand, es ist aber ein zentraler Punkt für den Stadtteil. Und jetzt kommt, die Stadt, die Kommune hält einen Eigentumsanteil an diesem Einkaufszentrum von 1%. Und das habe ich zufällig erfahren im Hauptausschuss und dachte, und habe sogar gefragt, ja, wie kommt es denn zu 1% Eigentumsanteil der Stadt an einem Einkaufszentrum? Mit der Antwort konnte ich nicht viel anfangen, aber es ist, wie es ist. Und vor Ort habe ich dann vom Herrn Meyer, den ich jetzt Frank nennen darf, das war wirklich ein netter Ausflug, ein fruchtbringender Austausch, haben wir gesehen, dass dieses 1% Eigentumsanteil sich materialisiert in einem Ladengeschäft in diesem Einkaufszentrum, das leer steht und aussieht, als wären gerade die Hunde durchgeritten. Und es ist eine Telefonnummer dran zu vermieten und sobald ich einen guten Tag habe mit viel Humor und Freizeit am Vormittag und es ist ein Werktag, da habe ich vor, diese Handynummer mal zu wählen und zu sagen, ich habe Ihr Schild gesehen, ich würde gern eine Herrenboutique in der Pfingstweide eröffnen, nur um mal zu sehen, wer da dran geht und was ich dann zu hören bekomme. Die Pfingstweide, das Einkaufszentrum, sind gar nicht so übel, wie man denken könnte, wenn man was selten hinkommt. Ich bin jetzt Fan der Pfingstweide. Jens auch. Hast du noch was Unterhaltsames? Ein Ortstermin, Aussichten, Meinungen, Themen, die du nur vom Hören sagen kannst vielleicht?
Nein, aber ein bisschen Werbung möchte ich auch noch machen. Und zwar für mein heißgeliebtes Prinzregententheater. Und zwar am 15. Juli um 20 Uhr, das ist ein Donnerstag, gibt es die nächste Premiere. Und zwar Camping Forever. Und anlässlich dieser Premiere wird auch die Firma Canus Sabbat AG speziell dafür mit seinem Roadteam vor dem Prinzregententheater einen Caravan präsentieren. Und zwar der Caravan Weinsberg X-Kursion Wahn 500 MQ. Das sind Informationen, die Welt auf alle Fälle braucht. Auf alle Fälle, ich wünsche viel Spaß und lade ein zur Premiere Camping Forever am 15. Juli im Prinzregententheater. Und damit würde ich es von meiner Stelle aus belassen und diesen schönen Abend und diesen schönen Podcast ausklingen lassen. Aber eins hat noch eine Empfehlung.
Wir lassen ausklingen, völlig richtig. Und ich war kurz abgelenkt wegen dem Caravan und habe überlegt, ob ich mit so einem Wohnmobil mal rumfahren will. Ich komme vielleicht vorbei. Ich habe auch noch einen Hinweis. Wir hatten es gerade davon. Gehen Sie zum Kunstverein. Die neue Ausstellung Alex Heide, vom 22.04. bis 3.06. Man braucht gar keine Berührungsängste zu haben, wenn Sie was einkaufen müssen.
Vielleicht.
Elektroartikel oder Unterwäsche oder auch nur einen aufgewärmten Fisch mit Pommes essen wollen und sind zufällig in der Rheingalerie. Machen Sie einen Schwenker in den ersten Stock hoch und laufen mal rein. Die Räume sind schön, die Kunst ist schön präsentiert. Es sind durchdachte Präsentationen und es sind junge, wirklich begabte und besondere Künstler, die der Kulturverein da aussucht. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Und damit lassen wir es gut sein, Raik. Wir hören auf. Damit ist unser 19. Kommunalpolitischer Podcast am Ende. Der 20. wird kommen, vermutlich nach dieser Sondersitzung. Und vielleicht machen wir noch eine Sondersendung, nur mit rechtlichen Regelungen kommunaler Finanzen. Das wird ganz groß. Machen wir abends, müssen wir vielleicht was trinken vorher und während der Show. Machen Sie es gut, wir verabschieden uns. Bleiben Sie Ludwigshafen treu, denken Sie positiv. Ihre Fraktion, Grünes Forum und Piraten.
Auch von meiner Seite einen guten Abend und bleiben Sie uns gewogen. Vielen Dank.